Ohne Technik ist doof, ne? Ah, ich bin schuld, alles klar. Ich habe nämlich hier die Fernbedienung und der, der die hat, der ist quasi am Drücker. Ist wie zu Hause mit dem Fernseher. Wer die Fernbedienung hat, bestimmt das Programm. Ja, so machen wir es hier auch. Ja, Rudolf hatte gerade schon die richtige Frage gestellt, als Überleitung sozusagen zu dem, worüber wir uns jetzt unterhalten möchten. Dass Gott uns lieb hat, ich vermute, das ist gerade aus den vielen Liedern und auch Gebeten und Gedanken herausgekommen. Das wissen wir jetzt. Oder zumindest sind das Tatsachen, die jetzt echt im Raum stehen. Aber die andere Seite, jetzt würde ich gerne den Spieß rumdrehen, auf uns alle quasi den Pfeil richten mit der Frage, die Jesus uns stellt, hast du mich lieb? Jesus stellt ja schon mal sehr interessante Fragen und sehr persönliche Fragen. Und dieser Dialog, den finden wir in Johannes 21, Vers 17. Ich lese ihn nur kurz vor, das ist nur ein Intro, damit wir so ein bisschen ins Thema hineinkommen. Da heißt es, und das dritte Mal fragt er ihn, also fragt Jesus den Petrus, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Also diese Frage steht jetzt zunächst einmal im Raum, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, mit welchem Motiv du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Ich weiß auch nicht deine Beziehung zu Jesus. Und wenn er dir aber diese Frage stellt, dann ist zumindest heute die Gelegenheit oder jetzt, die nächsten Minuten, darüber ernsthaft nachzudenken, welche Antwort du ihm denn geben würdest. Würde er jetzt vor dir stehen, dir quasi so mit dem Finger auf die Brust tippen und sagen, hey du, hast du mich lieb? Wie wäre dann deine Antwort? Da kannst du die nächsten Minuten drüber nachdenken, weil letztendlich gehen wir gleich noch ein Stück weit von diesem Gedanken weg. Achselzucken ist an der Stelle nicht das Richtige. Weiß ich nicht. Weiß nicht ist jetzt keine Antwort. Hast du mich lieb? Erfordert eine Antwort. Ist eine sehr persönliche Frage, die auch genauso beantwortet werden möchte. Viel zu häufig läuft unser Leben so auf Sparflamme, dass wir uns mit unserem Leben arrangiert haben, mit unserem Alltag arrangiert haben und dass wir vergessen, dass Jesus eigentlich schon alles vorbereitet hat, was es zu tun ist. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn was wir sind, wir, du und ich, was wir sind, ist Gottes Werk. Ist also schon im Grunde genommen fertig. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und dann habe ich den letzten Teil ein bisschen abgesetzt und fett gedruckt. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also zwei Gedanken stehen im Raum. Einmal die Frage, die Jesus dir persönlich stellt, hast du mich lieb? Und die zweite Frage ist, was liegt denn an Vorbereitetem vor deinen Füßen, in deinem Regal, wo dein Name draufsteht, ein vorbereitetes Werk, was du jetzt tun kannst? Ist da etwas, was für dich übrig geblieben ist? Und wenn dich jemand fragt, wen soll ich denn senden? Ein Vers aus Jesaja. Jetzt habe ich mal so ein Bild vorgestern noch schnell gefunden aus dem Klassenraum. Wir haben ja ein paar Lehrer hier an Bord. Ihr kennt das, wenn die Kids, ich war ja nie Lehrer, aber Schüler, waren wir alle irgendwie mal. Und wenn man so richtig gut drauf ist, dann wird dann geschnippt. Ne? Dann möchte man also unbedingt drangenommen werden, damit der Lehrer auch weiß, ich weiß es ja. Ich könnte jetzt eine Antwort geben, wenn ich dürfte, aber man wird ja nicht drangenommen, wenn man schnipst. Jedenfalls habe ich das oft so erlebt. Und wenn Jesus fragt, wen soll ich senden, wer wird wohl gehen, hat Gott gefragt, diese Frage lesen wir im Jesaja-Buch, Kapitel 6, Vers 8. Und da stelle ich mir jetzt nicht vor, da war ja dann erstmal minutenlang Stille und keiner wusste so recht, alle gucken sich um, wer soll denn jetzt? Sondern da hat einer gesagt, hier, ich mach's. Hier bin ich, sende mich. Ohne zu zucken. Überzeugt zu sein davon, dass Jesus mitgeht, dass das jetzt mein Aufgabenbereich ist, mein Job, den ich jetzt tun möchte. Richtig euphorisch fast schon, motiviert, überzeugt und entschlossen zu sein. Ich möchte euch bitten, immer diese beiden Gedanken jetzt die nächsten Minuten im Herzen oder im Sinn zu bewahren. Einmal die Frage, hast du mich lieb? und zum anderen die Frage, wen soll ich senden? Gehst du oder geht jemand anders? Das sind so die beiden Gedanken, die ich jetzt versuche, so ein bisschen miteinander zu verweben. Hast du mich lieb, ist die Ausgangsfrage. Und ich möchte mit euch, das war jetzt nur das Intro, ich möchte mit euch jetzt einen kleinen Abschnitt aus dem Buch Nehemia lesen, aus dem Kapitel 1. Nehemia ist mir in den letzten Wochen ziemlich lieb geworden. Ich kann es jedem empfehlen, sich dieses Buch mal wirklich en bloc durchzulesen. Dauert auch gar nicht so lange, ist sehr eingängig. Da findet ihr viele interessante Parallelen zu unserem heutigen Leben. Ich lese mal ab Vers 1, Nehemia 1, ab Vers 1 bis 4. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan an der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauer Jerusalems, die Mauern sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Da musste sich der Nehemia erstmal setzen, als er diese Information bekommen hatte. Die Mauern Jerusalems, die waren niedergerissen, die Tore verbrannt, Jerusalem lag in Schutt und Asche. Und Jerusalem war zu dem Zeitpunkt eigentlich der Bedeutungslosigkeit hingegeben. Im Grunde genommen spielte Jerusalem zu dieser Zeit kaum noch eine wirkliche Rolle. Es war ein riesiger Schutthaufen, und der Nehemia war in der Zeit als Mundschenk, lesen wir ihn gleich noch, als Mundschenk in der Burg Susan, ich sag mal, angestellt. Er hatte sich dort in seinem Leben arrangiert. Er war Mundschenk des Königs, hatte direkten Kontakt zum König. Und hört jetzt von der Nachricht, dass sein Heimatland quasi, seine Stadt, die ihm im persönlichen Leben, im persönlichen Glaubensleben, so versuche ich jetzt mal die Brücke zu bauen, dass dieses persönliche, dieser Anker, dieser Lebensanker, der lag in Schutt und Asche. Manchmal, wenn ich das so lese, dann denke ich, dass auch unser Christentum, unser Christsein manchmal in Schutt und Asche liegt und auch so ein bisschen der Bedeutungslosigkeit preisgegeben wird. Weil wir viel zu häufig gar nicht mehr, also ich rede jetzt mal nur von mir, dass man vielleicht gar nicht so auftritt als Christ, wie man es könnte, sondern eher in die Defensive rückt und dann zwar mit ansieht, ja, die Mauern sind zwar kaputt und die Tore sind verbrannt und Christentum ist so ein bisschen aus den Fugen geraten, aber naja, was kann ich machen? Ich bin ja nur ein kleiner Mensch. Ich kann ja nichts bewegen. Der Nehemia war auch einer der Kleinen, der quasi ganz weit weg war, und er trug Leid. Er fastete und betete, lesen wir hier noch, tagelang trauerte er. Der war richtig fix und fertig. Und er konnte die Information gar nicht so richtig für sich verarbeiten. Das heißt dann in Nehemia 2, das lesen wir auch noch, da geht es dann weiter, dass er dann die Chance bekommt, einige Monate später, Nehemia Kapitel 2, Vers 1 bis 4 lese ich vor. Und es geschah aber im Monat Nisan, das ist etwa 5 Monate später, im 20. Jahre des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewiglich. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und jetzt kommt noch so eine Frage, wie vorhin die Eingangsfrage, hast du mich lieb? Jetzt fragt der König den Mundschenk, da heißt es in Vers 4, da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da hat er neben mir gedacht, ja, jetzt oder nie. Das ist meine Chance. Jetzt hat er mir eine Frage gestellt. Wenn ich jetzt sage, ja, weiß auch nicht, muss ich mal drüber nachdenken, komme ich morgen oder übermorgen nochmal vorbei? Nee, er hatte jetzt die Chance. Und da heißt es, da flehte ich zu dem Gott des Himmels, das ist so ein Stoßgebet, und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie aufbaue. Also, der König fragt, was kann ich tun? Was möchtest du eigentlich? Und er sagt, so ein paar Wochen Urlaub wären jetzt gut. Ich würde jetzt gerne handeln. Ich möchte gerne gesendet sein, weil ich glaube, das ist mein Auftrag. Würde man dem Nehemia die Frage gestellt haben, hast du mich lieb? Wie hätte der wohl geantwortet? Hätte er gesagt, ja sicher, natürlich habe ich dich lieb. Ich trage hier Leid, ich bin völlig fix und fertig angesichts dieser Tatsache, dass meine Stadt kaputt ist. Und auf die Frage, wen soll ich senden, hat er gerade geantwortet. Mich, ich würde gerne, also ich muss nur hier wegkommen. Und es ist eigentlich eine Unverfrorenheit gewesen vom Nehemia, diese Bitte zu formulieren. Ich habe zudem mal aus einem Geschichtsbuch hier rausgesucht, da heißt es, denn zu dieser Zeit der Geschichte von Juda beherrschte das Persische Reich den gesamten vorderen Orient. Die persische Verwaltung von Juda regierte zwar relativ locker, achtete jedoch aufmerksam auf alle Störungen und jedes Anzeichen von Rebellion ihrer Vasallen. Der Wiederaufbau von Stadtmauern eroberter Städte war die offenkundigste Bedrohung der persischen Zentralregierung. Kann man sich vorstellen, ne? Wenn jetzt plötzlich wieder eine Mauer hochgezogen wird, dann gehen alle sofort in die Hab-Acht-Stellung. Da formiert sich aber Gegenwind, so könnte man meinen. Nur ein engster Vertrauter des Königs selbst konnte mit einem solchen Unterfangen betraut werden. Und das war jetzt der Nehemia. Er war so ein Vertrauter, er war jemand, der gesagt hat, ich möchte gerne. Ich habe neulich einen Film gesehen, der heißt Der Butler. Wie der Name schon sagt, geht es um einen Butler, ist eine wahre Geschichte, um einen farbigen Mann, der als Junge von den Baumwollfeldern quasi als der aus der Sklaverei entkommt. Er muss noch miterleben, wie sein Vater dort völlig zu Unrecht umgebracht wird. Und er schafft es tatsächlich als Diener, ohne dass er etwas dazu tut, nur durch Gottvertrauen, bis ins Weiße Haus. Und war dort 30 Jahre lang Butler im Weißen Haus. Als ich den Film sah, dachte ich das, wieso Nehemia? Der ist auch Mundschenk, in dem Fall des Präsidenten oder mehrerer, hat einige Präsidentengenerationen durch. Und der war einer, der konnte dann auch sagen, hören Sie mal, Herr Präsident, Ihre Krawatte, die sieht aber jetzt heute gar nicht so gut aus. Da müssen Sie sich mal was anderes umbinden. Oder wie können Sie denn dieses oder jenes zu den Leuten sagen? Er wurde sogar hinterher gefragt, sagen Sie mal, welche Meinung haben Sie denn dazu? Das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das darfst du auch haben zu Jesus. Er fragt dich, hast du mich lieb? Wie ist deine Antwort? Und die fragt er nicht nur, um schlauer zu sein als vorher, sondern er fragt sie, er stellt sie dir, um dich ein Stück aus der Reserve zu holen. Um dich zum Nachdenken zu bringen, dass du vielleicht überlegst, okay, ich habe ihn ja lieb. Aber wie äußert sich das? Äußert sich das so, dass ich quasi alles von der Fernbedienung aus mache? Und denke, die anderen fahren schon nach Jerusalem, ich glaube, da ist einer unterwegs, der will jetzt die Stadtmauern aufbauen. Und wenn der so gut wie fertig ist, dann fahre ich mal vorbei und gucke mir das an. Oder bist du einer, der sagt auf die Frage, wen soll ich senden, da sagst du, ich bin dabei. Ich möchte auch gern in meinem christlichen Umfeld aktiv werden und möchte was bewegen. Das ist übrigens so ein Couch-Potato, so nennt man die, die quasi zu Hause alles managen mit allen Vor- und insbesondere Nachteilen, die damit verbunden sind. Der Nehemia aber, der hatte Mut. Der hatte Mut und sagt dann schließlich, der König gab mir alles, was er brauchte, mit einer guten Begründung, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Die gute Hand seines Gottes. Nicht irgendeines, sondern seines Gottes. Da kommt schon so eine persönliche Note dabei raus. Stell dir immer wieder vor, Nehemia würde gefragt werden von Gott oder jetzt im übertragenen Sinne von Jesus, hast du mich lieb? Wie wäre wohl seine Antwort gewesen? Ja, sagt er, sicher. Aber wie? ich sitze hier auf heißen Kohlen, jetzt mach mal irgendwas, ich will hier raus, ich brauche jetzt noch ein paar Balken und ein paar Steine und vielleicht noch so 2, 3 Leute, die mir mithelfen, und dann ziehe ich so eine Mauer wieder hoch. Nur Mauer hochziehen, Jerusalemer Mauer, ist ungefähr so, als wollten wir wahrscheinlich Mülheim ummauern. War schon groß, war wirklich groß. Der Nehemia, der hatte ein Ziel in seinem Leben. Der Nehemia war entschlossen. Er hatte auch ein unerschütterliches oder nahezu unerschütterliches Gottvertrauen. Ich sag mal, wenn der jetzt hier so durch die Tür käme, ich glaube, da würden wir alle mal ein paar Fragen stellen. Sag mal, wie hast du das eigentlich damals gemacht? Ne? Hast du nicht auch mal den Mut verloren? Wie kannst du so entschlossen so eine Nummer angehen, sich selber zuzutrauen, hier so eine Mauer hochzuziehen? Das ist ja wirklich unglaublich. So Vorbilder brauchen wir in unserem christlichen Glauben einerseits, und so Vorbilder kannst du sein in deinem christlichen Umfeld. Als Ehemann, als Vater, als Bruder, als Schwester, als Mutter. Such dir was aus. In jedem deiner Bereiche kannst du so einer sein, der als Erster durch die Tür geht und damit quasi eine Öffnung schafft und quasi vorangeht. Er sieht den Schaden und die vor ihm liegende Arbeit. Er sieht die Mühe und die erforderliche Kraft. Aber alles das schreckt den Nehemia überhaupt gar nicht ab. Wir lesen ein Stück weiter. Nehemia 2, die Verse 17 und 18. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Er ist in der Zwischenzeit in Jerusalem angekommen und erklärt jetzt seinen Helfern, was da los ist. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. So Nehemia, lasst uns jetzt mal gemeinsam anfangen. Also mir imponiert der Mann wirklich ganz stark. Deswegen mein Tipp, wenn du mal eine Stunde Zeit hast die nächsten Tage, dann nimm dir mal die 13 oder 12 oder 13 Kapitel Nehemia vor und lest die mal so en bloc weg. Die Geschlechtsregister kannst du überblättern, die sind dann vielleicht doch ein bisschen langweilig. Aber so den ganzen anderen Teil, den musst du dir mal wirklich in einem Streifen, das ist besser wie ein Film. Und du kannst Parallelen ziehen zu deinem Leben. Wie viel Schutt liegt da rum? Wie stark ist deine Mauer kaputt, die da wieder aufgerichtet werden muss? Nun fangen die ganzen Leute dort an zu bauen in akribischer Kleinarbeit und sind motiviert und haben natürlich Widerstand. Wenn du in deinem Christsein aktiv wirst, hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du so eine Himmelhochjauchzen-Stimmung hast, wenn du sagst, ne, was kostet die Welt, wo ist das nächste Klavier, ich kann jetzt, dann kommt auch der Widerstand oft. Dann kommt plötzlich jemand, der dir sagt, hör mal, was machst denn du da? Bist du sicher, dass das dein Job ist? Und auch hier gibt's Widerstand, aber Gott wäre nicht Gott, wenn er sich nicht zu diesem Projekt in Jerusalem und rund um Nehemia dazugestellt hätte. Ich glaube, dass die größte Schwierigkeit, die wir heutzutage als Christen erleben, das sind weniger die persönlichen Fehltritte, die du machst, die schwierigen Sünden, die Lieblingssünden, in die du immer wieder zurückfällst, sondern ich glaube, das größte Problem, was wir in uns tragen, das ist die Mutlosigkeit. Dass wir nicht den Mumm haben oder uns selbst nicht zutrauen, mal so für ein paar Tage so Nehemia zu sein. So eine Woche, einfach mal versuchen oder mal einen Tag. Dass du mal Nehemia bist, mal Mut und Entschlossenheit zeigst und sagst, ich gehe hier, weil die gute Hand meines Gottes über mir ist. Ja klar, ich traue mir das zu, weil Jesus doch dabei ist. Aber Mutlosigkeit und ein Stück Sorge dann vermengt, das ist so eine ganz schwierige Mischung, die macht uns oft einen Strich durch die Rechnung. Hast du mich lieb, ist die Frage, die Jesus dir stellt. Möchtest du mir vertrauen? Und es sind immer wieder die gleichen Gedanken, die damit einhergehen und vielleicht auch immer wieder dieselben Antworten. Ich möchte jetzt ein bisschen noch aus Nehemia einfach nur zitieren, jetzt nicht, ich hätte am liebsten Lust, mit euch gemeinsam alle Kapitel zu lesen, weil das so spannend ist, aber dafür reicht ja die Zeit heute nicht. Aber nun bauen die Herrschaften dort und gehen richtig in die Vollen, und da bauen jetzt nicht nur die Maurer oder die, keine Ahnung, sucht euch ein paar, oder Zimmermänner und Schreiner und Tischler und alle diese Handwerker, die so die groben Sachen eben auch machen können, die mit riesigen Maschinen umgehen, hatten die nicht, aber hätten wir heute. Sondern da bauen auch die Goldschmiede, ja, die dann irgendwann mit schwieligen Händen kaum noch in der Lage waren, so einen Ring, so eine Kette oder irgendwie so ein Schmuckstück da irgendwie zu bauen. Das war denen aber egal, weil denen der Mauerbau so wichtig war. Also es kommt gar nicht darauf an, das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, es kommt gar nicht darauf an, was du jetzt kannst an Fähigkeiten, sondern es kommt mehr darauf an, ob du mitmachen möchtest, ob wir motiviert genug sind, als Christen wirklich Gas zu geben. Also ein bisschen salopp ausgedrückt. Mutlosigkeit und Selbstzweifel, sagte ich gerade, ist das, was uns auffrisst. Wir sind lebendige Steine, heißt es mal im Neuen Testament. Das ist so die Parallele zu Nehemia und zum Mauerbau. Wir sind eingepflanzt in ein großes Gebäude, das da Gemeinde heißt. Und du bist so ein lebendiger Stein. Und der wird hier und da mal abgeschliffen, da muss man eine Ecke ab, damit er auch wirklich passt. Ein anderer Stein fällt wieder raus, weil er ein bisschen zu klein ist. Dann muss man nochmal nachbessern, irgendwo die Lücken schließen, müssen noch zwei, drei kleine drumherum. Und dann wird die Mauer auch an der Stelle geschlossen. Das heißt dann von den Bauleuten, wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Immer wieder Widerstände, immer wieder kommen Nachbarkönige, nenne ich es mal, oder heutzutage würde man sagen, die Oberbürgermeister der Nachbarstädte, die dann sagen, sag mal, was könnt ihr denn da machen, seid ihr denn durcheinander, das könnt ihr nicht bringen, guckt euch mal an und die gesellschaftliche Lage und überhaupt die weltpolitische und so weiter und so fort, das könnt ihr nicht bringen. Und dann sagen wir doch, wir sind Christen, das kriegen wir durch, weil die gute Hand unseres Gottes mit uns ist. Und das Volk baute weiter und gewann Mut zur Arbeit. Bis zur halben Höhe war die jetzt fertig. Die Anfeindungen werden immer stärker, und der Alltag, das ist so unsere Anfeindung hier bei uns, bei dir und mir, der Alltag, der frisst uns auf, sei es die Arbeit, die Familie, die Kindererziehung, die auch schon mal kompliziert sein kann, ja, das liebe Geld, die liebe Gemeinde, wo auch immer du gerade stehst, Konfliktpotenzial aller Orten, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wodurch kriegst du Stress? Jeder hat so seine eigenen Stressoren, ja, bei dem einen ist es Lautstärke, bei dem anderen ist es Hitze, bei dem nächsten ist es, weiß ich nicht was, viele Kinder, viele kleine Kinder oder eben auch keine Kinder, Gesundheit oder auch Nicht-Gesundheit. Wo ist dein Stressor? Was macht dir Mühe und bespricht dir mit Jesus? Und wenn er dir die Frage stellt, hast du mich lieb, dann sagst du ja, aber ich habe da ein Problem. Ich würde dich noch lieber haben, wenn du dieses Problem noch aus der Welt räumen könntest. Wer von uns, ist jetzt nur eine rhetorische Frage, wer von uns möchte nicht auch diesen Mut haben, den der Nehemia hatte? Und der Knaller, finde ich jetzt, ist, die bauen jetzt eine riesige Mauer und sind nach 52 Tagen fertig. Nach 52 Tagen ist die Mauer geschlossen. Die ist fix und fertig, dann werden anschließend noch die Tore eingebaut. Dieses Detail fehlte noch, aber ansonsten, die Mauer ist fertig. Nach nur 52 Tagen ist die Mauer fertig. Das heißt dann, als unsere Feinde aus den Völkerschaften um uns herum davon hörten, da fürchteten sie sich. Ihr Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Das ist ein schönes Gefühl. Ich erinnere mich mal, eine kleine Episode. Ich habe mal vor vielen Jahren, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Jahre lang gläubig, noch im Eifer überschwang, und dann hat eine Schwester aus unserer alten Gemeinde, die hatte Geburtstag, Gründengeburtstag, 60, 70, ich weiß nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kriegt die mal ein besonderes Geschenk. Wie wäre es denn mit so einer Frühstücksanzeige, so hießen die damals, in der WAZ, also Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Da konnte man so Anzeigen schalten, ne? Die einen schreiben, guten Morgen, mein Schatz, ich wünsche dir alles Gute zum 35. Oder dieser und jener hat geheiratet oder irgendwie. Ne? Und da haben wir gedacht, wir bringen da jetzt eine Anzeige rein, wo auch eine schöne christliche Botschaft drin steckt. Ja, dann haben wir also diesen Text zusammen formuliert und ich war dann am Ende, der beim Hölzchenziehen verloren hat quasi. Ich musste dann, durfte dann, bin dann auch letztlich zur Redaktion gegangen, Duisburg Innenstadt, und habe dann den Zettel, handschriftlich hatte ich das gemacht, und habe dann den Zettel da reingereicht und sagte, diese Anzeige, die möchte ich jetzt gerne in der nächsten Ausgabe abgedruckt haben. Ja, dann stand die Frau hinterm Tresen und guckt sich das an. Und dann merkte ich schon, wie die Stirn in Falten ging, weil da war jetzt ein Bibelvers drin. Also richtig Klartext, ne? Also nicht nur so ein guten Morgen, schön, dass du jetzt 70 Jahre überlebt hast, sondern da war einfach mehr Substanz dran, ja? Und jetzt legte sich die Stirn in Falten. Dann ging sie mit dem Zettel ein Stückchen weg und dann tuschelte sie mit ihrer Kollegin. Dann schüttelte sie schon den Kopf und ich wurde immer kleiner. Ich habe gedacht, meine Güte, was meinen die jetzt von mir? Unterm Strich wurde diese Anzeige dann tatsächlich als solche auch veröffentlicht, als Frühstücksanzeige oder wie auch immer der Titel seinerzeit war. Ich bin dann da raus aus dem Laden und dann habe ich so gedacht, wo ist die nächste Eiche? Die hätte ich also so entwurzeln können, weil ich mich einfach so gestärkt fühlte. Weil ich einfach wusste, genau wie neben mir jetzt gerade mal, die gute Hand meines Gottes war über mir. Ich habe wirklich Fracksausen gehabt in dem Augenblick, als ich da hinterm Tresen stand. War ja keiner mehr da, der mir den Rücken stärken konnte. Keiner. Ausnahme, Jesus natürlich. Aber in der Situation selber vergisst man das, weil man sich dann zu sehr auf sich verlässt. Wie gesagt, als ich rauskam, das war schon stark. Jetzt bauen die Herrschaften die Mauer, die ist nach 52 Tagen fertig. Und jetzt komme ich zum großen Finale. In Kapitel 7 habe ich jetzt mal drei, oder beziehungsweise Kapitel 7 und den Vers 8, ich habe mal drei Verse rausgenommen, die ich jetzt hier lesen möchte. Da heißt es, als der Bau der Mauer abgeschlossen war und unter meiner Leitung die Torflügel und die Tore eingesetzt worden waren, da wurden die Torhüter, die Sänger und die Leviten ernannt. Da wurden Chöre gebildet. Die waren also so glücklich, stellt euch das vor, ja, die Mauer war gebaut, die waren alle so aus dem Häuschen, die konnten es alle nicht fassen. Nach 52 Tagen ist die Sache hier erledigt. Gut, die Tore mussten noch rein. Da wurden Lieder gesungen. Da wurde gefeiert, da wurde Gott gelobt. Und da heißt es in Vers 5, da gab es mir Gott in den Sinn, neben mir, die Vornehmen und die Vorsteher und das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach ihren Sippen in Listen einzutragen. Dabei fand ich, Klammer auf, zufällig, Klammer zu, die Schriftrolle mit dem Verzeichnis der ersten Heimkehrer. Plötzlich findet man ein Stück Schriftrolle. Eher so beiläufig. Ist bei dir vielleicht auch manchmal so zu Hause, wenn du so im Hochgefühl bist, dann gehst du so durch dein Büro oder durch dein Wohnzimmer, durch wo auch immer, dann liegt da ein Bibelvers rum und da denkst du, ach ja, da ist ja Gott im Spiel. Ich hatte vor Jahren mal einen schweren Unfall und dann sagte jemand, oder haben viele Kollegen auch gesagt, boah, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Und da habe ich mich immer so innerlich gegen gewehrt, habe ich gedacht, nee, das war kein Glück. Das war Bewahrung. Und ich habe das auch irgendwann so wirklich schon ein bisschen provozierend dann immer zum Ausdruck gebracht, bis die Leute dann aufgehört haben, mir Glück zu wünschen. Aber einfach, dass man sich vergegenwärtigt, da ist doch Jesus im Spiel. Und hier auch, der Nehemiah, der findet jetzt, Gott gibt ihm Sinn, jetzt schreiben wir mal auf, wer hier alles so sitzt und wer jetzt mit da ist, wer mitgebaut hat, wer die Mauer und so weiter. Und dabei findet er jetzt zufällig die Schriftrolle. Und dann finden die noch mehr. Und dann finden die das alte Testament, viele Schriftrollen aus dem Alten Testament. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 1, und da sprachen sie zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Also jetzt kommen die auf die Idee, hör mal, lass uns doch mal aus der Bibel lesen. Die Mauer ist fertig, Gott ist so groß, da haben wir alle nicht gedacht, nach 52 Tagen ist die Sache hier erledigt, da kann nur Gott im Spiel sein. Und jetzt holen sie also die Schriften hervor und lesen, und zwar nicht wenig. Der Esra, der liest jetzt ein Drittel des Tages oder ein Viertel, also stundenlang jedenfalls, werden laut und vor und wirklich vor allen auf einem großen Marktplatz werden jetzt alle, die dort in Jerusalem zu der Zeit auch sind, und Zählungen im Nehemiah-Buch, das sind ungefähr rund 50.000 Menschen, die kommen jetzt zusammen und der Nehemiah steht jetzt auf so einer Holzkanzel und redet vom Wort Gottes, liest es laut vor, erklärt es auch. Also so ist es alles nachzulesen im Buch Nehemiah. So stelle ich es mir auch vor. Dass da wirklich eine Begeisterung war und der Effekt, die Menschen, die Zuhörer sind überwältigt, bekennen ihre Sünden, erkennen sich vor Gott ganz neu und können gar nicht anders als Gott noch mehr loben, Lieder singen, Freude haben, sich gegenseitig stärken und beginnen dann etwas zu tun, was ganz besonders ist. In Nehemia 10, Vers 1 und 3 lesen wir zwei Verse, die quasi die Quintessenz aller dieser Gedanken sind. Und hier schließt sich der Kreis zu der Eingangsfrage, hast du mich lieb? Wen soll ich senden? Hier, mich kannst du nehmen. Ich mache da mit. Und dann ist man aktiv, man macht dies und jenes und ist völlig überwältigt von der Liebe und von der Führung Gottes, von der Bewahrung, dass Nehemia sagen kann, die gute Hand meines Gottes ist ja schließlich über mir. Und dann liest man die Bibel, man ist ganz voller Freude, saugt man quasi sich kapitelweise Bibeltext und ist wirklich voller Dankbarkeit. Und dann machen die Menschen in Jerusalem Folgendes, das lesen wir in Nehemia 10. Und wegen all dem Erlebten, all dem Gehörten aus der Bibel, all dem, was wir jetzt hier quasi miteinander vollbracht haben, da treffen wir eine feste Abmachung. Wir treffen jetzt eine feste Abmachung und schreiben sie nieder. Und unsere Fürsten, Leviten und Priester, die sollen sie versiegeln. Und dann heißt es noch, und sie schließen sich ihren Brüdern, den Edlen, an und verpflichten sich unter Eid und Schwur zu wandeln im Gesetz Gottes. Ich hatte erst überlegt, bringe ich jetzt hier mal so ein paar Briefkuvere mit und so einen Schwung Stifte. Und dann hätte ich euch aufgefordert, wer möchte, der kann sich jetzt ein Briefkuvert und ein Blatt Papier und Stift nehmen und jetzt seine spontane, feste Abmachung aufschreiben. Und dann einmal ablecken, zukleben und dann ist das Ding versiegelt. Und dann steht da dein Plan drin, deine feste Abmachung, die du mit Jesus jetzt treffen möchtest. Sei es, dass du überhaupt erstmalig mit Jesus ins Gespräch kommst, dass du sagst, ich bin so überwältigt, ich habe verstanden, dass du für mich gestorben bist und jetzt bin ich ja an der Reihe, erfordert ja ein Handeln von mir. Oder du bist schon jahrelang mit Jesus unterwegs, auch in einem gewissen Trott, der damit zusammenhängt, aber du erkennst, jetzt brauche ich nochmal einen neuen Schwung. Jetzt lege ich nochmal einen Scheit nach. Da muss nochmal Feuer ran. Ich möchte ab heute dieses und jenes. Und das ist quasi meine Aufforderung und auch mein Ende gleichermaßen. Welche feste Abmachung triffst du? Wie antwortest du auf die Frage, hast du mich lieb? Bleibst du dabei sitzen und sagst, ja, klar, hab ich dich lieb, alles gut? Und gehst gleich durch die Tür und sagst so ohne Worte, tschüss Jesus, bis nächsten Sonntag. Weil du ihn nur hier triffst. Weil die nächsten 6 Tage so dahin dümpeln und der Alltag mit uns macht, was er will. Welche feste Abmachung möchtest du treffen? Ich lade dich ein, schreib das auf, vielleicht jetzt, vielleicht heute, aber lass nicht zu viel Zeit vergehen, wenn dir was auf dem Herzen ist. Mach das klar mit Jesus, versiegel es, vielleicht auch ein Zeugen dabei, zu sagen, guck mal hier, das ist mein Plan. Wenn ich davon abweiche, hast du das Recht, mich da nochmal drauf anzusprechen? Dann darfst du mich mal in die Seite pieksen und sagen, du hast dir doch am 29. Januar Folgendes überlegt. Das darfst du jetzt machen. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, auf diese Weise nochmal sich einen eigenen neuen Impuls für Jesus zu geben, damit die Antwort auf die Frage, hast du mich lieb, wirklich von Herzen kommt. Amen. Wir können jetzt zum Abschluss zusammen beten. Wer möchte mit uns gemeinsam beten?